Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal.
Er kommt durch, der ist drin! Kaiserslautern 3:2!
Der ausverkaufte Betze wartet auf
90+6. Der Treffpunkt Betze Podcast.
Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 19 von 90+6, dem Treffpunkt Betze Podcast. Mein Name ist Thomas und heute bei mir zum einen The Kölsche Jung. Hi Leo.
Hallo.
Und Treffpunkt Betze Gründer, Macher und Legende Michael. Moin.
Grüßt euch Männers.
Wie ist die Lage? Wir haben gerade eine Länderspielpause, eigentlich so ein bisschen Zeit, um auch mal ein bisschen durchzuatmen, gerade jetzt hier im Abstiegskampf. Wie ist die FCK-Stimmung bei euch gerade? Auch ein bisschen runtergefahren, ein bisschen beruhigt, auch vielleicht durch die letzten Ergebnisse?
Im Gegenteil eher bei mir. Also irgendwie trotz des Unentschiedens in Hannover wird mir doch ein bisschen Angst und Bange, wenn ich auf die Tabelle schaue. So richtig entspannt bin ich nicht in dieser Länderspielpause. Also muss schon sagen, irgendwie mein Optimismus aus der letzten Folge nach den 2 Siegen, der ist deutlich runtergefahren und ist wieder in Richtung Realismus geschwankt. Deswegen, ja, bisschen beruhigt von der Emotionalität her, aber auch ein klein bisschen besorgter als vor der Länderspielpause.
Liegt das nur an den Ergebnissen der Konkurrenz bei dir, oder?
Auch, ja. Also spielerisch habe ich mich mittlerweile abgefunden, dass der FCK jetzt keine Sterne vom Himmel spielt gegen Hannover und ich fand, es war auch jetzt kein schlechtes Spiel. Kommen wir ja gleich bestimmt nochmal im Detail drauf zurück. Aber ja, die Konkurrenz fängt auch an zu punkten und das macht mir wirklich, das bereitet mir ordentlich Sorge.
Also ich bin erstaunlich entspannt und auch irgendwie erstaunlich zuversichtlich. Wenn ich mir jetzt mal die Ergebnisse aus dem Monat März anschaue, 3 Spiele, 7 Punkte, ich würde sagen, das reicht zumindest als Momentaufnahme aus, um zu sagen, Friedhelm Funkel ist es gelungen, diesen Abwärtstrend, der sich ja unter Gramozis fortgesetzt hat, nicht nur zu stoppen, sondern auch in die sozusagen vermeintlich richtige Richtung zu lenken, also Richtung Klassenerhalt. Das stimmt mich erstmal zuversichtlich. Und jetzt kommt natürlich das große Aber, weil wir haben in diesem Podcast ja auch schon immer wieder und auch jede Menge über die Brutalität, über die Ausgeglichenheit der zweiten Liga gesprochen. Man sieht es ja Woche für Woche an den Ergebnissen, wenn die Mannschaften, Leo hat es gerade gesagt, die unten drin stehen, plötzlich gegen diejenigen im Aufstiegskampf gewinnen. Und jetzt kommen irgendwie für mich 2 ziemlich spannende Spiele. Und wie das halt so immer ist im Fußball, du kannst gegen Düsseldorf, die oben mitspielen, einen Punkt holen. Du kannst dann im Pokal-Halbfinale gegen Saarbrücken ins Finale einziehen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal die Chance auf den Einzug ins Finale so groß war. Und wenn das passiert, dann ist die FCK-Welt natürlich wieder rosa-rot. Es kann aber auch genauso andersrum laufen. Der FCK verliert gegen starke Düsseldorfer und fliegt 3 Tage später raus aus dem Pokal. Und dann ist halt Totengräberstimmung. Und ich würde zu Beginn, und wir werden ja überall alles das sprechen, aber ich würde eine steile These aufstellen, weil ich glaube nämlich, rein stimmungstechnisch hat das Pokal-Halbfinale in Saarbrücken das Potenzial, über Abstieg und Klassenerhalt zu entscheiden. Wie ist es denn bei dir, Thomas?
Ich finde das erstmal einen heftigen Hot Take direkt zu Beginn der Folge.
Selten hatte ein Greenkeeper so viel Macht.
Ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass das halt stimmungstechnisch total den Ausschlag geben kann irgendwie. Ich bin auch, glaube ich, mit meinem Kopf schon viel mehr beim Spiel in Saarbrücken gerade als beim eigentlich vermeintlich wichtigeren Spiel jetzt gegen Düsseldorf. Und wahrscheinlich geht es vielen FCK-Fans so, obwohl wahrscheinlich viele davon auch wissen, dass es das eigentlich gar nicht so sein sollte. Weil klar, so ein Finaleinzug ist super big irgendwie, läuft aber dann wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass du dich da dann halt von Bayer Leverkusen 6-0 abschlachten lässt. Von daher ist ja auch so eine Grundsatzdebatte, die oft irgendwie schon im Raum steht. Abstieg und Pokalsieg, würde man das nehmen? Da würde ich, glaube ich, schon drüber nachdenken, wenn man das überhaupt sich so aussuchen könnte. Aber einfach nur Pokalfinale und Abstieg wäre ja echt kacke. Und deswegen dürfen wir echt, glaube ich, gar nicht vergessen, wie wichtig eigentlich so der Liga-Alltag ist und gerade mit den nächsten schweren Spielen. Wir haben über Düsseldorf gesprochen, wir spielen dann noch gegen den HSV. Ich glaube, dann führt, die sind jetzt zwar ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber immer noch relativ weit oben dabei. Das ist alles richtig schwer und wir können richtig froh sein, dass wir gerade Punkte geholt haben. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass die Mannschaft das schafft, so bis zum Samstag, also bis zum Spiel gegen Düsseldorf, da voll den Fokus drauf zu behalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, jetzt zum einen fürs Halbfinale, aber vielleicht auch für ein potenzielles Finale, wir dürfen halt auch echt nicht dahin kommen, dass dann Spieler Schiss haben, irgendwie im Abstiegskampf alles rauszuhauen, weil sie sich nicht verletzen wollen für ein Pokal-Halbfinale oder ein Pokalfinale, ne? Das könnte ja auch irgendwie so ein Faktor werden, ne?
Ja, aber wir sind so richtige FCK-Fans, stelle ich gerade fest. Die Folge, die Aufnahme läuft jetzt seit ein paar Minuten und wir reden jetzt schon viel mehr über Saarbrücken als über das bevorstehende
Finale.
Genau, also Düsseldorf ist eigentlich völlig egal. Saarbrücken ist das wirklich wichtige Spiel. Nein, natürlich nicht. Also ich bin da ganz bei dir. Und deswegen habe ich diese These auch aufgestellt, weil ich glaube, dass sie sozusagen, meine Betonung lag auf dem Stimmungsmäßigen, weil sowohl bei den Fans als auch bei der Mannschaft kann das natürlich Energien in beide Richtungen loslösen. Deswegen habe ich auch durchaus echt viel Respekt vor dem Pokalspiel in Saarbrücken, weil das darf eigentlich nicht in die Hose gehen. Nicht nur, weil es sportlich unglücklich wäre, sondern weil eben der Einzug ins Pokalhalbfinale so greifbar nahe ist.
Das Pokalfinale.
Pokalfinale. Ich komme total dazwischen. Das
ist immer noch surreal.
Ja, okay. Vielleicht aber deswegen.
Hättet ihr lieber Gladbach gehabt?
Nee. Über die Frage habe ich mich, also ich habe mir da tatsächlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil irgendwie, ich meine, Friedhelm Funkel redet zwar die Favoritenrolle bei Saarbrücken herbei mit aller Macht und nicht beim FCK, aber das Selbstverständnis vom FCK, finde ich, sollte schon sein, dass man da als Favorit in dieses Duell geht. Und aber unter anderem wegen den Platzbedingungen, wegen dass Saarbrücken auch im Halbfinale steht, sehe ich es als super ausgeglichenes Spiel. Und so richtig zu verlieren hat eher der FCK etwas. Zumal, weil wenn du ein Derby verlierst, ist es immer eine heftigere Niederlage als ein normales Spiel. Dann mit dem Einzug so einfach ins Pokalfinale kommst du wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit nie wieder. Und Gladbach hätte richtig was zu verlieren gehabt, auswärts auf dem Betze, so mit der, in der Verfassung, in der sich Gladbach im Moment befindet, so immer zwischen Höhen und Tiefen und gerade auch gegen nicht gute Mannschaften immer auch nicht gut gespielt hat. Aber ich glaube, alles in allem finde ich es auch einfach geil, dass der FCK jetzt gegen Saarbrücken im Halbfinale steht und dass da so ein richtiger Derby-Pokalfight an einem Dienstagabend stattfindet. Am besten mit Regen und Schlammschlacht und es wird ein grauenvolles Fußballspiel, aber es wird halt irgendwie ein Pokalfight und deswegen, ich freue mich schon, dass es Saarbrücken geworden ist.
Weil das sind ja auch eigentlich genau diese zwei Perspektiven, die du irgendwie drauf haben kannst. Also das eine ist ja, was du jetzt auch gesagt hast, da hat man was zu verlieren. Aber die andere Perspektive wäre ja, warum haben wir denn was zu verlieren? Ja, weil wir offensichtlich halt eigentlich die bessere Mannschaft sind. Deswegen hätte auch Gladbach bei uns was zu verlieren gehabt. Und das kannst du auch dann so rum ins Positive drehen. Ich hätte auch emotional, glaube ich, mehr Bock auf ein Heimspiel gehabt, weil dieses nochmal irgendwie um 20:30 oder wann das Spiel ist, einen vollen Betze in einem Pokal-Halbfinale. Das hätte extrem gebockt, aber so rein sportlich musst du doch extrem dankbar darüber sein, dass du so eine Möglichkeit hast gegen einen Drittligisten, der nicht mal ein krasser Drittligist dieses Jahr, mit Verlaub, sondern die sind halt irgendwo im Mittelfeld, dass du da die Möglichkeit hast, nach Berlin zu fahren. Ne? Und wir hatten ja grundsätzlich also den einfachsten Turnierbaum, glaube ich, seit Ewigkeiten für irgendeine Mannschaft ins Pokalfinale, also wenn wir es dann schaffen, weil unser schwerster Gegner war Köln in einem Heimspiel und die holen aktuell nicht mal einen Punkt im Schnitt in der Bundesliga. Also da hatten wir wirklich Dusel und den letzten Schritt, ich glaube schon, dass wir den auch noch gehen können, aber wir sollen jetzt nicht anfangen zu beschweren, dass wir da irgendwie das Schlechtere losbekommen haben, weil das glaube ich wirklich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich bin da auch wirklich total pragmatisch gestimmt, weil ich habe mir gedacht auf deine Frage, also klar läuft es bei Gladbach sportlich nicht so gut, aber an einem halbwegs normalen Tag ist der Kader qualitativ um so viel besser als der Roten Teufel und an einem stinknormalen Tag hast du einfach keine Chance. Okay, dachte sich Gladbach gegen Saarbrücken auch und es ist schiefgegangen. Klar, aber sozusagen rein pragmatisch betrachtet, glaube ich auch, hatten wir wirklich, wirklich Losglück und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber also Friedhelm Funkel nutzt halt einfach Rhetoriktricks und ich würde natürlich sagen, dass der FCK als Zweitligist trotz Abstiegskampf glasklarer Favorit in diesem Spiel ist. Ihr habt es ja gesagt.
Fuchs, das weiß der ja auch.
Und ihr habt es ja gesagt, deswegen haben wir ja auch was zu verlieren. Ja. Sollen wir jetzt eigentlich über den Rasen im Ludwigsparkstadion sprechen oder machen wir das erst am Ende der Folge?
Von mir aus können wir das direkt machen. Obwohl Rasen ja auch in diesem Sinne ein sehr dehnbarer Begriff ist, wenn man sich ab und zu anschaut, was dieser, also ich würde es eher unter dem Wort Acker beschreiben. Ja, gerade irgendwie seit, wir haben vorhin schon drüber diskutiert, irgendwie seit 2 Wochen drauf weil ja das Pokalspiel gegen Gladbach auch einmal verschoben wurde. Ja, und jetzt macht er schon wieder Probleme. Und zwar wurde das Ligaspiel 3 Tage davor gegen Rot-Weiß Essen abgesagt und beziehungsweise verschoben, eben aus Angst, dieser Rasen könnte zu stark beschädigt sein, damit das Pokalspiel stattfinden kann. Und das finde ich schon.
Ja, jetzt ganz kurz, die spannende Frage ist ja, ist das eigentlich, und darüber, ich habe auch Bock darüber mit euch zu diskutieren, ist das Wettbewerbsverzerrung, das habe ich jetzt vermehrt im Netz gelesen, ist das fair oder kann man das eigentlich machen und ist es im grünen Bereich? Habt ihr da eine eindeutige Antwort drauf?
Ich finde auch relativ eindeutig, dass das nicht unbedingt fair ist, also einfach aus, ja, es könnte dann nicht mehr spielbar sein, einer Mannschaft ja 1,5 Wochen als Vorbereitung auf ein Pokalspiel zu geben, während die andere Mannschaft 2 Tage hat. Sehe ich ein bisschen kritisch und finde ich nicht sonderlich cool. Also man hätte ja auch einfach auf einem neutralen Grund das Ganze austragen können oder in einem anderen Stadion. Wäre ja auch möglich gewesen, denke ich. Aber ja, ich find's, Wettbewerbsverzerrung ist immer so ein riesiges Wort, aber ich find's schon ziemlich blöd.
Voll, also du hast das ja eben schon angesprochen, man hätte da ja voll die Möglichkeit gehabt, auch vielleicht in Elversberg zu spielen. Oder was war der Platz, auf dem sie die letzten Jahre öfter Pokal gespielt haben? Völklingen oder so? Mhm.
Ja.
Die Plätze gibt's ja theoretisch auch noch und ich find's jetzt gar nicht so eine Wettbewerbsverzerrung vor dem Hintergrund, dass man sagt, ey, der Platz ist ja so unbespielbar und das ist unfair für den Favoriten, weil andersrum, also A, müssen ja beide Teams irgendwie darauf spielen und B, finden wir es ja auch cool, wenn wir als Außenseiter auf dem Betzemer einen Acker haben, wenn da irgendwie eine technisch starke Mannschaft antreten muss. Das will ich gar nicht anführen, aber es ist halt echt schon eine Art Wettbewerbsverzerrung, wenn die halt jetzt irgendwie 2,5 Wochen frei hatten, sich darauf vorbereiten können und wir müssen 3 Tage vorher gegen Düsseldorf ran, was jetzt auch ein super intensives Spiel auf jeden Fall wird. Und da sehe ich dann halt eher das Problem.
Und jetzt sagen die anderen natürlich, naja, du kannst es aber auch so sehen, der FCK ist im Rhythmus und Saarbrücken hat jetzt eine Pause von, ich weiß nicht, das letzte Ligaspiel war ja wahrscheinlich auch die Woche davor, hat jetzt eine Pause von 2-3 Wochen und kommt eben aus dem Rhythmus raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Also sportlich finde ich, das ist schon irgendwie ein Argument und als Fußballer lebst du natürlich nicht von den Trainingseinheiten, sondern einfach von dem Leistungsbetrieb. Ob das wirklich ein Nachteil ist für Saarbrücken, Ich vermag es gar nicht so richtig zu bewerten. Mhm. Spannend finde ich so ein bisschen die Geschichte des Ludwigspark-Stadions. Unser Redaktionskollege Dirk hat sich vor ein paar Tagen die Mühe gemacht und hat sich mal so die Historie der Baumängel angeschaut und das ist ganz spannend. Das begann scheinbar im Januar 2021 mit einem Heimspiel gegen Zwickau. Es gab einen Wintereinbruch und die Rasenheizung hat nicht funktioniert, also musste man das Spiel dementsprechend abblasen. Zwickau fuhr wieder nach Hause, kam einen Monat später zurück und dann hat es wohl irgendwie scheinbar geregnet, die Drainage, das ist ja ein bekanntes Problem, dort hat nicht funktioniert und das Spiel musste erneut abgesagt werden. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zwickau kam 3-mal nach Saarbrücken.
Und das ist echt weit, ne? Das ist ja nicht mal ums Eck.
Genau. Genau.
Und dann auch noch
Saarbrücken. Und die Geschichte mit der Drainage ging dann weiter. Im Oktober 23 musste das Spiel in der Halbzeitpause abgebrochen werden, weil es aufgrund der Wasserschlacht einfach nicht mehr bespielbar war. Und die Geschichte hat sich ja gegen Mönchengladbach im Pokal wiederholt. Und das ist doch jenseits von Gut und Böse und jenseits von Drittliga-Profifußball. Und was mich, glaube ich, an der Entscheidung des DFB am meisten stört, ist, dass man diese fehlende Kompetenz, diese Baumängel quasi durch diese Entscheidung gefühlt belohnt, anstatt sie zu sanktionieren. Aus meiner Sicht müsste man nicht sanktionieren, sondern einfach sagen, dann spielt gegen Essen einfach auf einem anderen Platz. Und wahrscheinlich hätte gar niemand irgendwas dagegen gesagt.
Ja, aber auch krass, was für Wetterphänomene im Saarland herrschen. Also kann mich nicht mehr dran erinnern, dass es mal irgendwie auf dem Betze so geregnet hat, dass da mal irgendwie gedacht hat, okay, wir müssen, hier ist eine richtige Wasserschlacht. Aber ich glaube, wir können einfach festhalten, es ist eindeutig Wettbewerbsverzerrung, wenn der FCK verliert und wenn der FCK gewinnt, ist es eh egal.
Dann ist es keine Wettbewerbsverzerrung. So, genau, dann war es Fritz Walter Wetter.
Ja.
Ja, voll. Also das ist ja auch immer so eine, das, was du vorhin gesagt hast, Michael, es ist ja immer so eine Auslegungssache. Dann tut das dir jetzt gut, dass du 2 Wochen Pause hast oder tut es dir gut, dass du gerade den Rhythmus hast und 3 Tage vorher gespielt hast? Ich habe das Gefühl, das wird sich immer so ausgelegt nach Abpfiff, wie das Spiel halt gerade lief. Also wenn die Mannschaft gewinnt, die gerade 2 Wochen Pause hat, haben die gesagt dann, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, uns hier jetzt 2 Wochen super intensiv vorzubereiten. Wenn wir das Ding jetzt ziehen, dann stellt sich Marlon Ritter dahin, ja, wir waren voll im Saft, haben auch Düsseldorf schon weggehauen, deswegen waren wir einfach voll da.
Auf jeden Fall.
Und also im Endeffekt, ja, ist das einfach immer, also fern davon, dass man das wirklich irgendwie belegen kann, was jetzt wirklich der Fall ist.
Und deswegen finde ich, es ist auch eigentlich ein Sekundärargument, was überhaupt nicht zur Debatte stehen sollte, dass man darüber spricht, weil die Entscheidung oder der Fehler in der Entscheidung, wenn es denn wirklich einen gibt, passiert auf der systemischen Ebene beim DFB. Und ich finde, das ist etwas, was man auf jeden Fall kritisieren muss und darf und auch auf jeden Fall sollte.
Ja, ich will noch eins ganz laienhaft über diesen Platz sagen, weil ich bin echt weit entfernt davon, ein Platzwart oder ein Greenkeeper oder was auch immer zu sein. Aber wie kann das denn sein, dass das so schlecht ist? Also die haben ja erst vor ein paar Wochen einen neuen Platz bekommen, dass der jetzt schon wieder am Rande der Unbespielbarkeit scheinbar ist, dass da nicht mehr 4 Tage auseinander irgendwie 2 Spiele stattfinden können. Das habe ich, also klar, da war wahrscheinlich eine andere Intensität, mit der der Platz irgendwie bespielt wurde, aber das habe ich irgendwie, als ich selbst mal gekickt habe, anders erlebt. Jeder Bezirksliga-Verein hat doch einen Platz, der ein paar Tage am Stück auch mal bespielbar ist. Also ich verstehe nicht, wie das so schlecht sein kann.
Ja, war ja auch dann vor dem zweiten Spiel gegen Gladbach ja auch nochmal, dass sich Teile der Rollrasenstücke gelöst haben und dann auch wieder die Frage war, ey, können wir das überhaupt spielen? Also es ist wirklich so wie so eine kleine Sitcom da in Saarbrücken mit ihrem Rasen. Hoffen wir mal, dass der Rasen kein Thema wird am Dienstag, wenn es im Pokal rangeht. Ich würde auch mal sagen, wir kommen wieder zurück in den harten Liga-Alltag und blicken aber erstmal in die Vergangenheit, bevor wir jetzt, häufiger ist der Name Düsseldorf ja schon gefallen, bevor wir ja den Blick in die Zukunft wenden und schauen zurück auf das Hannover-Spiel. Gedanken, Meinungen, Stimmungen von euch. Michael, du warst doch sogar im Stadion. Wie war es denn?
Yo, ich war im Stadion tatsächlich. Also grundsätzlich war es erstmal eine schöne Auswärtsfahrt, ziemlich viele FCK-Fans. Ich glaube nicht so viele wie bei diesem schönen 3:1 Auswärtssieg, wo Hercher dieses Kontertor geschossen hat vor knapp einem Jahr. Es sah gefühlt nach ein bisschen weniger aus, aber war weitgehend gute Stimmung. FCK-Fans waren voll da. Das Einzige, was nicht nur mir, sondern auch vielen anderen ziemlich derbe aufgestoßen ist, ist das Pyro. Ne, lass uns jetzt nicht die Pyro-Diskussion anfangen. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Aber Böller werfen im Block ist einfach so hochgradig asozial und finde ich super gefährlich. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Also das hast du gemerkt, dass bei den Leuten, die unten drunter standen, die es hätten theoretisch abkriegen können, war so richtig für 4-5 Minuten die Laune ziemlich in den Keller ging. Und ich glaube, das muss wirklich nicht sein. Ansonsten war so, was das Sportliche anbetrifft, eines meiner ersten Gefühle nach dem Spiel, das musste man nicht unbedingt 1:1 spielen. Da war sogar ein kleines bisschen mehr drin. Also leistungsgerechtes 1:1, alles in einem, unterschreibe ich sofort. Und wenn ich aber an die Entstehung des 1:1 zurückdenke, würde ich sagen, das war eine Fehlerkette, die du im eigentlichen Zweitliga-Attack vermeiden solltest. Also verlorener Zweikampf auf Außen. Ich glaube, John Zimmer war unter anderem auch beteiligt, aber auch Tomiak, der fehlte, der war auf Außen, der fehlte in der Mitte. Julian Krall verschätzt sich oder kommt noch unglücklich an den Ball. Wobei, nee, stimmt gar nicht, Tomiak war in der Zentrale, egal. Also wenn das Ding nicht fällt, war irgendwie für mich als Zuschauer im Stadion das Gefühl da wäre eigentlich auch ein Dreier gegangen.
So hatte ich es ungefähr auch im Gefühl. Also am Ende, glaube ich, kann man, wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, Punkt in Hannover, hätten, glaube ich, alle FCK-Fans gesagt, nehmen wir mit. So gerade auch mit diesem phänomenalen Lattentreffer von Raschel am Ende, war irgendwie so die Grundstimmung am Ende, mit ein bisschen mehr Glück fällt hier das 2:1 oder das 1:1 fällt eben nicht. Weil gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, hat der FCK wirklich sehr, sehr gut aufgetreten, sehr giftig in den Zweikämpfen. Ich fand wirklich, dass auch Friedhelm Funkel scheint ein unglaubliches Talent zu haben, Spieler, die lange nicht gespielt haben, in die Startelf zu werfen und diese funktionieren. Also wirklich, Tobi Raschel, ja, wahrscheinlich mit seiner besten Hammerleistung, der beim FCK spielt. Also dieser traumhafte Pass auf Kenny Prinz Redondo und auch sonst wirklich super, super gut gespielt. Also ja, die beiden, die von Funkel wieder zurückgeholt worden sind, Redondo und Raschel, da mit dem 1-0, was ja auch einfach toll herausgespielt ist. Also da habe ich wirklich dann auch gedacht, so Mensch, man sieht irgendwie so ein paar Ideen, die dann doch umgesetzt werden. Und ja, am Ende Bisschen schade, aber mein Gott, am Ende nimmt man einen Punkt aus Hannover mit. Thomas, wie hast du es gesehen?
Ich habe erstmal noch einen anderen Spieler, den ich da ganz besonders hervorheben möchte. Daniel Hanslik. Also ich habe ja auch gerade beim Kicker gesehen, der hat eine 4,5 bekommen. Und ich finde Kickernoten öfter mal fragwürdig. Aber ich fand den richtig gut und vor allem für diese Art und Weise, wie wir gespielt haben. Also halt auch, also systematisch war es ja immer was anderes, weil Redondo irgendwie so eine Art 10 war, zumindest gegen den Ball. Aber was Hanslik da gegen den Ball gemacht hat, aber auch mit Ball im Sinne von Bälle festmachen, intelligente Pässe einfach mal spielen, mal eine Ecke rausholen. Ich fand, der war ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von dem, wie wir da aufgetreten sind. Und er kam mir dann zumindest jetzt hier beim Kicker viel zu schlecht weg. Grundsätzlich fand ich das 1-1 auf jeden Fall in Ordnung. Klar, wenn der Lattenschuss reingeht, gewinnst du es. Aber abgesehen davon hatten wir irgendwie auch eigentlich sonst auch keine Chance mehr, ehrlich gesagt. Da hatte Hannover gefühlt noch ein, zwei Schüsschen mehr, die auch gefährlich waren. Und unterm Strich geht das also auf jeden Fall völlig in Ordnung. Du kannst das Spiel auch 2-1 verlieren, wenn es kacke läuft.
Auf jeden Fall.
Und
übrigens, die Praktikanten von Treffpunkt Betze haben Hanslik eine 3,0 gegeben. So, das war kurz zum Vergleich.
Da ist mindestens eine 2-0 von mir drin, die den Schritt ein bisschen nach oben treibt.
Ja, dass Daniel Hanslik jetzt nicht irgendwie die Torgefahr von Ragnar Ache ausstrahlt, ist ja auch irgendwie klar. Also, dass da jetzt nicht jemand auf dem Platz ist, dass Daniel Hanslik kein Spielertyp ist, der den Ball annimmt, 4 Gegner aussteigen lässt und dann das Ding reinzimmert, das ist uns ja allen bewusst. Und ich finde, Daniel Hanslik hat den Auftrag von Friedhelm Funkel, zumindest nehme ich den an, einfach super umgesetzt, wie du gerade gesagt hast. Einfach unfassbar viel gegen den Ball geackert, aber auch ja offensiv, ja, jetzt keine unglückliche Figur abgegeben. Also ich fand auch, es war ein echt gutes Spiel.
Mhm. Hanslik ist halt so ein bisschen die Lunge des FCK, finde ich. Und Funkel hat es ja auch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er ihn gebracht hat für Tetschi, weil Hanslik eben noch deutlich lauffreudiger ist. Und er hat ja auch da eine Kilometerleistung abgerissen. Es war schon Wahnsinn. Und ich würde auch sagen, wenn das seine Aufgabe war, hat er die bravourös gelöst und hat sich Hanslik, ich mag den Typen auch, weil er sich so gefühlt immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Immer jemand ist, der gut drauf ist, der eine gute Stimmung verbreitet, der so plakativ oder so floskelhaft auch, das auch klingen mag, er ist für mich so ein Spieler, der immer bis zur allerletzten Sekunde alles raushaut, was irgendwie körperlich möglich ist. Und deswegen war ich eigentlich auch ganz froh, dass er gehörte, glaube ich, ja auch zu dieser ominösen Streichliste im Winter. Und ich war im Nachgang ziemlich froh, dass er es scheinbar doch nicht ist, weil ich finde, dem FCK würde einfach die Lunge fehlen, wenn er einfach nicht mehr da wäre.
Ja, was das Ganze so ein bisschen bestätigt ist, dass der ja auch schon gefühlt fast jede Position gespielt hat. Also ich erinnere mich an zumindest ein paar einzelne Spiele, da hat Schuster ihn auch mal auf die 6 gestellt. Bei unserem tollen 0-0 gegen Waldhof damals, ich glaube, das war nur 3 Minuten und er ist Linksfuß, aber Antwerpen dachte sich, ey komm, den stelle ich mal auf Rechtsverteidiger, kriegt er auch irgendwie hin. Hat er da auch gespielt und das paart er tatsächlich und das, finde ich, geht mir bei ihm echt oft so ein bisschen unter mit auch einer echt guten Übersicht und Spielintelligenz. Also ich habe noch so vor Augen dieses 3-2, dieses Volley-Tor von Zimmer gegen Elversberg in der Hinrunde.
Ja.
Dem Ganzen geht eine Flanke von Hanslik voraus, wo er eigentlich so mit dem Rücken zum Tor an der Außenlinie steht, aber er sieht das irgendwie und bringt diesen perfekten Ball. Er zieht auch mal einen guten Elfmeter, ich glaube gegen Hannover oder so. Und da ist einfach auch sehr viel Cleverness dabei. Und eins noch, und dann höre ich auf mit der ganzen Abfeierei hier. Ich glaube, wir vergessen auch irgendwie oft, wie viele Tore der zumindest phasenweise auch gemacht hat. In dieser Fast-Abstiegssaison hat er so einen Halbstürmer hinter so einem Wandstürmer, damals war das Poirier, gegeben. Mhm. Und er hat damit extrem viel Tore gemacht. Also ich glaube, in dieser Schlussphase, in der wir dann doch noch unter Antwerpen die Spiele gewonnen haben, hat der 4, 5, 6 Tore gemacht und auch echt richtig wichtige Dinger. Und gerade in so einer Rolle würde ich ihn gern häufiger sehen, weil gerade als zweite Spitze kann er super halt gegen den Ball arbeiten und er kommt dann öfter mal in so Situationen, wo er hinter einem Wandstürmer, kann er vielleicht auch mal Ache sein, in gewisse Räume, Rückräume auch stoßen kann, die er halt einfach sieht, weil er ein cleverer Kicker ist. Und ja, also bitte verlängern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Vertrag läuft aus. Mhm. Bitte verlängern. Den Kerl kannst du immer reinwerfen. Und der findet ja auch sonst jetzt keinen besseren Zweitligisten. Also auch für ihn ist das ja eine super Option und für uns zeitgleich auch.
Ja, hat auch, glaube ich, schon gegen Saarbrücken getroffen.
Ich würde sogar behaupten, dass Hanslik richtig Bock hat auf den FCK und gar keine Wechselabsichten hegt. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Glaube ich auch.
Ja.
Ansonsten eins wollte ich noch sagen zu Hannover. Eins habe ich noch. Ich fand es ganz schlimm, dass Julian Kral sich nicht hat auswechseln lassen. Das hat mich unfassbar getriggert. Also mit dieser verletzten Hand. Offensichtlich konnte er es ja dann doch irgendwie durchziehen. Aber das sah für mich so instabil aus und wir hatten ja noch einen Wechsel offen bis zur 95. Wenn Hannover da einmal einen Ball in die Ecke bekommt, wo er runter muss und mit dem Arm, also mit dem angespannten linken Unterarm das Ding abwehren muss, das Ding rutscht ihm durch. Und also das war für mich so ein Risiko. Ich hatte so Angst vor jedem Schuss, der irgendwie aufs Tor kam, weil ich mir dachte, ey, der kann doch gerade nicht stabil sein. Ich habe mich ganz verrückt gemacht. Dann hätte halt den Himmelmann bringen sollen.
Also ich habe relativ knapp hinterm Tor gesessen, also sagen wir mal 15 Meter von der Situation entfernt, als der dann zu Boden fiel. Was ich auch vor allen Dingen nach dem Spiel sehen konnte, das fand ich eigentlich viel sozusagen, hat mehr über die Situation gesagt als die eigentliche Situation, in der er sich verletzt hat. Der war fast nicht in der Lage, sich den Handschuh auszuziehen, weil er scheinbar solche Schmerzen hatte. In der Diagnose kam er jetzt scheinbar raus, dass es nur eine Verstauchung ist, kein Bruch, nichts Schlimmeres. Aber ich bin da bei dir, ich habe mich auch echt gewundert, zumal wenn Torhüter dann so lange behandelt und so mit so einem schmerzverzerrten Gesicht, er hat ja dann auch so immer auf den Boden gehauen und du hast einfach gemerkt, so fühlt sich gerade wirklich nicht gut an und dann wäre ich auch dafür, den Ersatztorwart zu bringen. Aber Julian Kral war ja nicht der Einzige, der verletzt vom Platz musste. Es gab ja eigentlich noch einen zweiten Schockmoment, den ich so von den, das habe ich dann nur auf den Fernsehbildern gesehen, aber was für ein schmerzverzerrtes Gesicht Ragnar Ache hatte. Ich glaube, also das war für mich nochmal eine Spur krasser. Eine offizielle Diagnose vom Verein gibt es ja immer noch nicht. Die Rheinpfalz hat, also glaubt herausgefunden zu haben oder hat das so geschrieben, das ist ein Riss der äußeren Oberschenkelmuskulatur ist. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Schichten hat so ein Muskel, wie tief geht es da rein, ist das jetzt harmlos oder nicht? Vielleicht wisst ihr das besser als ich. Es klingt für mich jetzt aber, also nee. Riss klingt für mich erstmal nicht gut. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass Ragnar Ache am Dienstag gegen Saarbrücken auf dem Platz steht oder im Kader steht.
Ich finde es auch wieder sehr bezeichnend, aber mir ging es genauso, dass du erst ans Dienstagsspiel denkst, bevor du an den Abstiegskampf denkst. Geht mir genauso.
Ja, das war in dem Zusammenhang, weil das wurde ja so ein bisschen propagiert, wenn Ragnar Ache Glück hätte, könnte er theoretisch gegen Saarbrücken, also damit hat man diese Verletzung verbunden und so die Kritik irgendwie, die Hoffnung so zu entfachen, habe ich durchaus verstehen können, weil ich halte es auch für relativ ausweglos, dass Ache da im Kader steht. Aber wir werden sehen.
Ja, tut auf jeden Fall sehr, sehr weh.
Vielleicht gibt es eine Blitzheilung.
Ja, hoffentlich.
Ja, also ich glaube, unterm Strich können wir mit dem Punkt auf jeden Fall ganz gut leben, vor allem auch in dem Kontext der beiden Spiele, die wir ja davor gewonnen haben. Also 7 Punkte aus 3 Spielen, gerade die beiden wichtigen Abstiegsduelle haben wir gewonnen. Also an sich sind wir da auf dem richtigen Weg. Und ja, das Hannover-Spiel reiht sich da gut ein, würde ich sagen. Wer sich auch ganz gut eigentlich eingereiht hat, so die letzten Wochen, Monate,
steiler sogar Übergang.
1-2 Jahre, ist Julian Nihus.
Herrlich.
Der sich aber sehr zeitnah woanders einreiht, und zwar in Heidenheim. Was hat das mit euch gemacht, dass dieser Wechsel A grundsätzlich verkündet wurde und B jetzt in der Saison?
Erstaunlich wenig, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie, Jürgen Nihus ist jetzt ja schon mehr als eine Saison beim FCK und irgendwie auch ja schon lange Stammspieler. Und aber trotzdem ist das irgendwie nie ein Spieler, wo ich jetzt groß emotional invested bin, anstatt, also deswegen hat dieser Wechsel irgendwie, ich dachte mir auf der einen Seite natürlich sehr schade, dass er ablösefrei geht, weil ein bisschen Geld hätte er auf jeden Fall in die Kassen eingespült. Zu dem jetzigen Zeitpunkt finde ich, mein Gott, so ist das Geschäft. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob er das jetzt oder nach dem letzten Spieltag verkündet, zumindest für ihn, wenn es jetzt schon feststeht, dann finde ich okay. Es kam der erste Leak, kam jetzt nicht von seiner Seite aus, dann gab es zwar jetzt das Foto mit Heidenheim, aber meiner Meinung nach ist das relativ normal im heutigen Fußballgeschäft. Und ja, ich finde es schade, dass es kein Geld für ihn gibt, aber ansonsten denke ich mir auch, war schön, aber ich weine jetzt nicht Julian Nihus hinterher.
Geht mir erstaunlich ähnlich. Ich würde fast alles unterstreichen, was du sagst. Würde sagen, Nihus ist so ein, soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie es vielleicht klingt, aber so ein allglatter Typ für mich. Ich habe relativ wenig Berührungspunkte als Fan ihm gegenüber als Person oder auch als Spieler. Das liegt vielleicht einfach auch daran, dass er eher ein ruhiger Spieler ist, dass er nicht so wie Marlon Ritter irgendwie völlig durchdreht auf dem Platz und dementsprechend auch, glaube ich, in der Gesamtwahrnehmung ein bisschen untergeht, was auf der einen Seite sportlich betrachtet schon ein bisschen unfair ist, weil ich glaube, es wird häufig häufig dazu, dass man seine Leistungen schlechter beurteilt, als sie in Wirklichkeit sind. Und ich rein emotional betrachtet würde ich aber auch sagen, ist mir irgendwie fast ein bisschen egal. Aber ich bin bei Leo, was wehtut ist, der FCK lässt einen 22-Jährigen, also einen Spieler im besten Entwicklungsalter, einfach ablösefrei gehen. Ich würde jetzt niemals so weit gehen zu sagen, da hat der FCK schlecht verhandelt. Das ist, glaube ich, alles so komplex. Da haben wir viel zu wenig Einblicke, um das sagen zu können, weil diese Kritik habe ich häufig gelesen und dachte, ah ja, das haust du so mal eben so schnell raus, aber da sind so viele Personen und Vereine und Berater dran beteiligt. Ich glaube, so einfach kann man sich's dann letzten Endes nicht machen. Ich hatte so Lakic-Vibes bei der Verkündung des Transfers von Heidenheim, weil ich dachte so, boah, komm ey, das musst du nicht machen. Der FCK ist im Abstiegskampf. Jeder weiß doch, dass das mal für schlechte Laune sorgen kann, wenn man schon das Trikot des neuen Vereins präsentiert. Und ey, also man hätte das doch locker 2 Monate später machen können. Wen hätte es gejuckt? Es hätte nichts an der sportlichen Ausrichtung, an der Weiterentwicklung, an den Plänen und Zielen von Heidenheim verändert. Also warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Und ich würde sagen, das ist ein gewisser Akt der Unfairness. So würde ich es durchaus bezeichnen.
Ich bin da, glaube ich, bei dir, was das Foto angeht, aber eher aus so einer reinen Prinzipiensache raus und mache das halt erst nach Saisonende. Ich finde das jetzt aber auch irgendwie bezeichnend dafür, wie wenig das die Fans scheinbar juckt. Also ich war jetzt nicht so viel auf Social Media zuletzt unterwegs, aber auch zumindest in meinem Umfeld hat das jetzt irgendwie keine Wut ausgelöst. Und wenn das jetzt irgendein anderer Spieler so gemacht hätte, der mit den Fans einfach ein bisschen mehr macht emotional, dann wäre das auch, glaube ich, ein Thema gewesen. Und so war einfach, ja, schade. Und ich habe so das Gefühl, dass uns das eigentlich mehr stören müsste, dass er jetzt geht, weil er ist einfach ein Stammspieler, der ist 22, ist einer unserer wertvollsten Spieler auch einfach im Kader. Und irgendwie juckt es keinen so richtig. Und das ist ja, wie gesagt, nicht mehr, ne, also wie auch du schon gesagt hast, Michael, ist gar nicht mehr böse gemeint, aber einfach so ein, ich bin völlig neutral irgendwie zu Julian Nyhus. So sportlich super, aber so persönlich, charakterlich völlig neutral. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist.
Ja, sehe ich auch so.
Also eigentlich sollte ja einem Fan, würde ich sagen, eigentlich sollte ja das sportliche Argument in erster Linie zählen. So, jetzt weiß ich natürlich auch, dass es Sympathien für den einen und Antipathien für den anderen gibt. Aber mich interessiert eigentlich auch ein bisschen, was verlieren wir sportlich, wenn Julian Nyhus geht. Und selbst da muss ich gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Das ist für irgendwie ein Mythos. Ach, Nyhus ist für mich irgendwie so ein Mythos, weil er, ich glaube, jetzt seit 2 oder 3 Jahren beim FCK ist und immer so unter dem Radar mitgespielt hat. Krasserweise hat er sich gegen alle Konkurrenten durchgesetzt, sei es Aremu, sei es jetzt eigentlich auch in der Hinrunde Tobi Raschel, jetzt wurde Karloc geholt, die spielen jetzt zusammen. Also es gab mehrere Versuche, Nyhus einen Konkurrenten gegenüberzustellen und er hat sich einfach jedes Mal, egal unter welchem Trainer, durchgesetzt und das im Alter von 20, 21, 22. Das spricht ja eigentlich erstmal für ihn, aber ich glaube, er hat auch deutliche Schwächen, von denen ich sagen würde, die sind so groß, dass es mich wundert, dass er in die Bundesliga wechselt. Also sein Kopfballspiel ist bei seiner Körpergröße sicherlich ausbaufähig. Seine Technik am Ball, mit dem Ball ist sicherlich auch etwas, vielleicht der Körpergröße geschuldet, aber auch noch ausbaufähig. Ich habe viele Szenen vor Augen, wo Nyhus zu spät kommt, zu spät in den Zweikampf geht, nicht mit seinem Körper reingeht. Ja, irgendwie hält so sportlich bei mir die Waage und ich frage mich ehrlich so, warum geht er in die Bundesliga? So weit sehe ich ihn persönlich noch gar nicht.
Das sehe ich tatsächlich schon, aber auch einfach deswegen, weil ich glaube, er ist so ein Spielertyp, er ist einfach ein sehr, also sein Profil ist ein sehr rar gesätes, würde ich mal sagen. Also so ein 1,95 großer Sechser, der aber nicht komplett langsam ist, den du auch mal in die Innenverteidigung stellen kannst, der ein solides Passspiel auch hat, trotz, hast du ja recht, technischer Mängel teilweise, aber im Passspiel ist das relativ sicher. Ich kann mich auch einfach an fast keinen kapitalen Nyhus-Fehler erinnern. Der macht einfach keine Riesenböcke und das ist also gerade vorne Abwehr echt viel wert. Und Bundesliga, ich glaube schon, dass das Sinn macht, zum einen, weil es halt jetzt Heidenheim ist, also es ist wahrscheinlich so, ja, nach Darmstadt aktuell so der kleinstmögliche Verein, den du da finden kannst. Der muss da auch nicht direkt Stammspieler werden, wenn er da noch ein, zwei Jährchen für braucht, völlig in Ordnung. Aber dieser Spielertyp, der ist so gesucht, dass auch dann, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber auch ein Spieler von der Qualität von Julian Nyhus, den ich eigentlich aktuell wahrscheinlich so bei Average zweite Liga sehen würde, in dem Alter, der landet dann halt in der Bundesliga.
Ich glaube auch, was ich an Nyhus, also ich sehe es ein bisschen anders von seinem Profil her wie ihr beide. Also ich finde, Julian Nyhus bringt für seine Körpergröße schon ein gewisses, also wirklich ein gutes Spielverständnis und auch eine gute Technik mit. Das ist, also ich finde, Julian Nyhus fällt nicht in die Kategorie Abräumer, der man räumt, also zerstört einfach vor der Abwehr, sondern ich erinnere mich an zum Beispiel den Pass auf Opoku gegen den HSV, da spielt er einen 30, 40 Meter Flachpass, der unglaublich gut ankommt. Und ich finde, was ich glaube, mit Julian Nihus kauft man sich so ein bisschen das Versprechen ein, dass wenn er körperlich in der Physis und Athletik nochmal einen Sprung macht, dass du einen absolut soliden Bundesliga-Sechser bekommst, der das Spiel aufbauen kann, der technisch solide ist, wie ihr schon gesagt habt, kaum einen Fehler macht, aber eben noch, wenn er ein bisschen an Sprungkraft, Spritzigkeit zusitzt und dann auch Zweikampfverhalten automatisch besser wird, dann bekommst du dann super, super soliden Bundesliga-Sechser, gerade für Heidenheim. Und ja, der Junge ist 22, ich finde, das vergisst man immer ein bisschen bei Julian Nihus. Irgendwie in meinem Kopf ist der Mann 25, 26 und da ist einfach noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial. Deswegen, ja, aktuell, wenn du ihn jetzt 1:1 so in die Bundesliga packst, denke ich auch, okay, könnte eine Nummer zu groß sein. Wenn du aber perspektivisch irgendwie 2-3 Jahre in die Zukunft siehst und vielleicht denkst, okay, der Mann könnte sich noch entwickeln, dann bekommst du da jetzt zum Nulltarif, beziehungsweise also ablösefrei, ja, einfach einen potenziellen Stammspieler.
Ich habe nur einen Punkt, bei dem ich dir, glaube ich, widersprechen würde, weil du meintest, dass er ein Spiel aufbauen kann. Ich habe eher so das Gefühl, dass er halt nicht diese mutigen, man nennt das auch progressiven Pässe irgendwie spielt, sondern der spielt Sicherheitsbälle, also so Querpass-Jule oder so.
Ja, ich finde, also er lässt sich ja ab und zu mal, hat er sich zumindest in den letzten Spielen immer wieder auch zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Ich finde, in dieser Rolle, gut, das sind auch einfach viele Sicherheitspässe zu den Achtern oder zu den Innenverteidigern. Ich finde, da macht er es ein bisschen besser als Philipp Karloc immer. Wirkt irgendwie einfach, ja, ein Schnüff souveräner. Aber ja, ich glaube, also er ist kein Meister im Spielaufbau, der da die 50, 60 Meter Diagonalbälle schmeißt oder ja irgendwie einen Flachpass über 40 Meter und damit ja die ersten zwei Linien überspielt. Ja, auch das, wie gesagt, der Junge ist 22, kann ja alles noch kommen.
Weil du auch gerade Karloc angesprochen hast, vielleicht ist er ja auch ein Spieler, der dann perspektivisch in diese Rolle rücken kann. So vom physischen Paket her wird es passen, der spielt halt einen Ticken offensiver noch. Den wollte ich vorhin eigentlich auch noch erwähnen, als es um Hannover ging. Ich finde, Karloc hatte da wirklich einige herausragende Pressing-Momente, in denen er einfach gesehen hat, oh, der Ball könnte ihm wahrscheinlich verspringen, dann knalle ich jetzt schon mal drauf. Da hatten wir wirklich, es waren keine Großchancen, glaube ich, die sich da draus entwickelt haben, aber einfach Ballgewinne gehabt oder Einwürfe, die generiert wurden, das waren einfach super. Vielleicht habe ich in dem Spiel einfach mal ein bisschen mehr auf ihn geachtet, aber Momente, die mir aufgefallen sind, die ich super intelligent von ihm fand und könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er auch ungefähr in diese Rolle schlüpfen könnte.
Karloc ist auf jeden Fall auch für mich persönlich der Grund, warum ich beim Nihus-Abgang auch nochmal zusätzlich entspannt geblieben bin. Ich hoffe, dass es gelingt, das Vorverkaufsrecht auf ihn zu ziehen und ihn auch einfach tatsächlich zu holen. Für mich eine echt krasse Qualitätssteigerung, die wir mit ihm gewonnen haben. Und wenn er so der führende Spieler auf der Doppelsechs sein kann, dann kannst du auch theoretisch einen Rassel oder einen Aremu oder vielleicht einen potenziellen Neuzugang daneben stellen. Dann wird es, glaube ich, auch ohne Nihus gut funktionieren. Also da würde ich sagen, haben wir echt einen richtig, richtig starken Transfer gelandet. Und ich kann, wie gesagt, nur hoffen, dass wir das Kaufrecht ziehen und ihn wirklich holen. Apropos Kaufrecht.
Boah, was eine Überleitung.
49 Millionen, sage ich nur. Vielleicht können wir die...
Nein, Moment.
Ach so, wir verkaufen Ragnache für 49 Millionen und holen dann das Fritz-Walter-Stadion zurück. Das ist jetzt die Brücke zum Kaufrecht. Genau, wo lege ich los? Also, wir haben in der 18. Folge ja ein paar User-Fragen integriert, haben, ich glaube, 5, 6 Fragen einfach hier diskutiert. Und eine Frage ist übrig geblieben, die wir nicht erwähnt haben, weil sie auch ein bisschen größer war und wir haben sie bewusst in die heutige Folge gezogen. Und die kam von einem Instagram-User namens Pfalz-Michel. Und der Michel hat gefragt, wie steht es eigentlich um das Fritz-Walter-Stadion? Was sind da die aktuellen Herausforderungen? Und wisst ihr etwas über mögliche Lösungen? Und jetzt haben wir uns im Vorfeld dieser Folge mal überlegt, wie können wir das angehen? Und wir haben uns ein paar Hardfacts rausgesucht, auch mit großartiger Unterstützung der Rheinpfalz-Redaktion, die auch vor kurzem, vor 1-2 Wochen, einen Artikel dazu verfasst hat. Ich würde es jetzt mal versuchen, auf die Frage einzugehen mit ein paar Hardfacts, die da so im Raum stehen. Und ihr könnt gerne ergänzen. Also, Was man sich grundsätzlich bei dieser Thematik bewusst machen muss, ist, dass das Stadion, das ist Fritz-Walter-Stadion, seit dem Jahr 2003 der Stadiongesellschaft gehört. Und die Stadiongesellschaft ist eine durch die Stadt Kaiserslautern gegründete oder ist ein gegründetes Unternehmen. Damals musste der FCK das Stadion verkaufen, um sich ja in gewisser Weise auch zu entschulden. Und damals stand eine Kaufsumme von 60 Millionen Euro im Raum. Und Teile dieser Kaufsumme zahlt der FCK heute eben, also auf Basis seines Pachtvertrags, im Sinne einer Stadionpacht regelmäßig ab. Das waren zu früheren Zeiten weit über 3 Millionen. Es wurde aber mit der sozusagen dem sportlichen Abstieg des FCK mit den Jahren immer klarer. Das kann der Verein nicht Jahr für Jahr zahlen, schon gar nicht in der dritten Liga. Da lag die Stadionpacht weit unter 1 Million. Und so hat man sich eben in den Jahren auf so ein etwas ja, variables Bezahlsystem geeinigt. Das Problem dabei war aber immer, die Stadt musste die fehlende Stadionpacht, die der FCK nicht zahlen konnte, durch Steuergelder kompensieren. Und jetzt wissen wir natürlich, die Stadt Kaiserslautern ist nicht auf Rosen gebettet, ist eine der meines Wissens nach am stärksten verschuldeten Kommunen Deutschlands. Und dann ist es natürlich immer ziemlich schwierig zu sagen, dann verbraten wir Steuergelder, um irgendwie diesen Kredit für das Fritz-Walter-Stadion zu tilgen. Also, dass das natürlich irgendwann auch sauer aufstößt und auch gewisse soziale Probleme mit sich bringt, ist, glaube ich, relativ verständlich, zeigt aber auch die Größenordnung dieser Problematik auf, denn so kritisch das alles ist, natürlich steht auf der anderen Seite, dass das Fritz-Walter-Stadion, dass der erste FC Kaiserslautern das Aushängeschild dieser Stadt ist und damit auch gerade, wir sehen es in der zweiten Liga, unglaublich viel wirtschaftliches Potenzial in die Stadt fließt. Die Gastronomie, die Hotels etc. profitieren auch davon. Also, wie kriegt man jetzt dieses Problem gelöst? Grundsätzlich wichtig auch zu verstehen, der FCK hat theoretisch immer noch ein Vorverkaufsrecht. Ich habe gelesen, es geht um 49 Millionen Euro. Jetzt könnte man sagen, komm, da findet sich doch bestimmt irgendwie ein Investor, der nimmt diese 49 Millionen Euro in die Hand und gut ist die Sache. Damit hätte sich es aber nicht erledigt. Das Investorenpaar Nadi und Dines haben auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Es gibt einen unglaublichen Investitionsstau. Das heißt, zu den 49 Millionen würden sich weiß Gott, wie vielen Millionen noch an Investitionskosten dazugesellen. Und darauf hat eigentlich kein Investor ernsthaft Bock. Zumal die beiden auch gesagt haben, man muss sich auch die Region rund um die Pfalz anschauen und da gibt es auch nicht solche potente Finanzgeber oder Sponsoren, die mit 60, 70 Millionen Euro hantieren könnten. Was heißt das jetzt für die Gegenwart? Aktuell, das muss man auch wissen, wird ein neuer Pachtvertrag verhandelt. Auf der einen Seite sitzt eben die Stadt Kaiserslautern mit der Stadiongesellschaft, auf der anderen Seite der FCK e.V. und auch die Kapitalgesellschaft. Und die versuchen gerade Lösungen zu finden, wie es gelingen kann, zum Beispiel auch das Gelände rund um das Stadion, aber auch die Innenräume im Stadion noch anderweitig zu vermarkten. Denn, das ist auch wichtig zu verstehen, der FCK pachtet aktuell das gesamte Gelände, hat aber selbst nicht die Möglichkeiten, in die Vermarktung zu gehen. Das heißt, es gibt unglaublich viele leere Räume, es gibt Flächen, die nicht genutzt werden und die Stadt will das gerne vermarkten, will das gerne verpachten, vermieten. Es gibt Ideen, Start-ups ins Stadion zu holen, die sollen dort ihre Büros aufbauen. Es gibt aber auch Ideen der Wohnbebauung, es gibt Ideen von Parkhäusern, Klimaschutzprojekte und so weiter und so weiter. Und das kann nur funktionieren, wenn man sich auf einen neuen Pachtvertrag einigt. So, das heißt, um die konkrete Frage zu beantworten, kann der Stadionrückkauf eine gute Lösung sein, lautet die Antwort höchstwahrscheinlich aktuell nein, auf gar keinen Fall, weil niemand ist bereit, dieses Geld zu zahlen. Der FCK hat es nicht und es geht tatsächlich nur über den Pachtvertrag, darüber, dass sich beide Seiten einigen und eine Lösung für die Zukunft finden. Denn, das ist auch nicht unwichtig, der FCK zahlt jetzt, glaube ich, in der zweiten Liga irgendwas mit 2, Millionen, aber als Pächter ist auch der FCK für die Instandhaltung unter anderem verantwortlich. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Das dürfte im Pachtvertrag stehen. Man spricht in der Regel von 7 bis 8 Millionen Euro, die der FCK pro Saison in das Stadion steckt, die natürlich irgendwie im Investitionsstau versickern, die nachher im NLZ fehlen, die nachher in der Profiabteilung fehlen. Und daran sieht man auch, dass es nicht nur für die Stadt, sondern auch für den FCK tatsächlich ein ziemlich großes Problem.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das war auch so ein Punkt, den ich nie so ganz verstanden habe. Für welche Instandhaltungskosten denn jetzt der FCK aufkommen muss und für welche dann doch wieder die Stadt aufkommt? Also wenn ich das richtig aus dem Rheinpfalz-Artikel erinnere, ist es so, dass die Stadt jetzt zum Beispiel es selbst bezahlt, dass die Treppen neu gemacht werden. Also mittlerweile sind die einfach ein bisschen abgenutzt und ein bisschen rutschig. Kennen alle, die mal auf dem Bett zu waren. Ist wirklich so, vor allem wenn dann irgendwie Bier verschüttet wird. Und das macht jetzt aber die Stadt. Und ich verstehe nicht so ganz, wo da eigentlich die Grenze ist. Was muss der Verein zahlen? Was muss die Stadt zahlen? Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich oder viele von uns auch so aus dem Privaten. Wir sind vielleicht auch einfach so Diskussionen. Und was zahle ich jetzt als Mieter und was zahlt jetzt mein Vermieter hier irgendwie an Reparaturen an meiner Wohnung? Und wahrscheinlich wird es da ähnlich aussehen. Und noch einen Gedanken dazu, gerade dieses irgendwie Stadiongelände anderweitig noch mehr nutzen. Also wenn der FCK aktuell inklusive des ganzen Geländes also ja pachtet, heißt es ja, dass wir Pacht für eine Fläche zahlen, die wir nicht nutzen, aber dementsprechend ja auch gar nicht brauchen. Würde ja heißen, wenn es der Stadt denn wirklich gelingt, A, irgendwie in diesen Büroräumen im Stadion, also ich vermute mal, meinen die damit diesen Tower, der da irgendwie auch zwischen Ost und Nord ist, wo ja gar nichts passiert. Ja,
genau.
Genau. Das ist ja da ist ja echt viel Platz. Das zum einen und zum anderen hast du ja scheinbar irgendwo auf dem Gelände auch noch Platz für ein paar Wohnhäuser, also wo du wirklich bebauen könntest. Das könnte ja auch tatsächlich dazu führen, wenn du das hinbekommst, dass du die Pacht ja auch für den FCK reduzierst, weil du mietest dann ja sozusagen als Verein auch weniger Fläche ein, sondern einfach nur noch literally das, was für den Fußball gebraucht wird. Das heißt, du reduzierst als FCK erstmal deine Pacht, was ja super nice ist, weil die viel zu hoch ist. Also wird ihre Gründe haben, warum die so ist, wie sie ist. Für einen Verein ist aber echt viel Geld. Und andersrum ist für die Stadt auch cool, weil die auf einmal eine andere Einnahmequelle haben und die Fläche besser nutzen können. Also so von der Idee her klingt das alles erstmal ganz cool. Ich bin da aber auch gespannt, ob das wirklich so gut klappt, dann wirklich da auch Unternehmen anzusiedeln und so. Ich glaube, vor 5-6 Jahren gab es da mal ähnliche Ideen schon, aus denen gar nichts geworden ist. Ich glaube, damals wollte man das irgendwie Kaiser-Carré oder so nennen. Ganz, ganz seltsam, ist auch nie irgendwas raus geworden. Gern macht das konkreter, aber noch bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt irgendwie so ein boomender Wirtschaftsstandort zumindest innerhalb von Kaiserslautern wird und alle das dann alle dann direkt da hochziehen wollen. Also mit ihren Startups und Unternehmen.
Also scheinbar gibt es diese ganzen Pläne noch, die liegen nur in der Schublade, weil ich glaube, es gab auch einfach wahrscheinlich keine Gelder, um das voranzutreiben. Und das, du hast es vollkommen richtig auf den Punkt gebracht und das ist wichtig. Wenn der FCK natürlich Gelände abgibt, dann wird das automatisch dazu führen, dass man weniger Pacht zahlt. So hat man automatisch mehr Geld für den Profibereich, für das Nachwuchsleistungszentrum und so weiter. Und ein Aspekt, den ich unter anderem gelesen habe, es gibt ja auch diese Parkplatzflächen rund um das Fritz-Walter-Stadion, die sollen perspektivisch abgeschafft werden. Also dort soll wahrscheinlich bebaut werden, weil man eben auch vor dem Hintergrund von Klimaschutzvorhaben, ich glaube, das war der Sprecher der Stadiongesellschaft, gesagt hat, naja, in ein paar Jahren wollen wir eigentlich, dass keine Autos mehr zum Betzenberg hochfahren, sondern alle unten parken, Park and Ride nutzen und so weiter. Das hängt natürlich alles ganz, ganz stark miteinander zusammen. Und gleichzeitig, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, die Stadt hat auch einen gewissen Druck, weil sie, jetzt weiß ich gerade nicht zu wann, zu 2036 nämlich, 65 Millionen Euro tilgen muss. Und das kommt aus diesem Tilgungsfonds und da zahlt der FCK die Pacht ein. Und soweit ich das verstanden habe, sind diese 65 Millionen Euro noch lange nicht da. Also man hat jetzt auch Druck und muss eigentlich auch neue Pachtelemente generieren. Irgendwie kommt da keiner so richtig raus. Also, aber dafür ist die Geschichte auch schon viel zu alt und wir wissen, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, das Ding wurde irgendwie damals schon versaubeutelt und jetzt hat man 20 Jahre lang das Thema so, ich will nicht sagen halbgar, weil dafür weiß ich es zu wenig, aber ich glaube mit den Möglichkeiten, die da waren, im Sinne dieser Stadionpacht geregelt und jetzt merken alle, das geht so nicht mehr weiter, weil das ist wirtschaftlich ein Desaster.
Was ich ganz schön finde, ist, dass man ja sich doch relativ einig ist, dass man nicht den Stadionnamen verkauft. Also das wurde ja auch nochmal ausdrücklich gesagt. Finde ich schön, dass wir weiterhin im Fritz-Walter-Stadion spielen und nicht in der Duolingo-Lieferando-Trolley-Arena. Hat einfach irgendwas Schönes und finde ich, ist dann auch die 1-2 Millionen, die man dafür bekommt, einfach nicht wert.
Unterschreibe ich. Was ist jetzt mit der Pinkel-Geschichte?
Das ist die beste. Ich glaube, dadurch werden wir reich. Der FCK kann sich ab Sommer dank Pinkeln ja jegliche Topstars der Welt leisten. Genauer geht es darum, um das kurz zu erläutern, dass man also bestimmte Toilettenhäuschen rund ums Stadion aufstellt und dass dann aus dem Urin Phosphor gewonnen wird. Also ja, dann lohnt sich jedes Bier unten am Kreise oder in der Stadt gleich doppelt, weil man ja nicht nur selbst Spaß hat, sondern auch quasi dem FCK den nächsten Top-Transfer ermöglicht. Also denke, das ist die beste Idee, die man haben kann.
Ja, Pinkeln für den FCK finde ich super. Ich glaube, es gab vor 10 Jahren oder so schon mal so eine Art, es war keine Kampagne oder so, aber ich kenne davon auf jeden Fall noch Sticker, Saufen für den FCK, weil tatsächlich irgendwelche Fanverbände mal nachgefragt haben, ob denn der FCK prozentual an den Erlösen von den Imbissbuden im Stadion beteiligt wird. Und ob es denn theoretisch möglich wäre, wenn man besonders viel Bier oder Weinschorle kauft, dadurch den FCK auch ein bisschen zu bereichern. Und die Antwort war tatsächlich ja, das ist so. Dementsprechend könnte man das, glaube ich, sogar ganz gut kombinieren. Natürlich, ne, man kann auch alkoholfrei trinken. Aber man kann sehr viel trinken und dann sehr viel pinkeln und es wird alles dem FCK zugutekommen. Das ist irgendwie ein schönes Bild.
Das klingt nach so einem Sommermärchen 2027. Pinkeln für den FCK, alles für den Aufstieg, Saufen für den FCK. Wir können ja so, wir können ja, ich glaube, bei Böhmermann ist das ja immer so der Hashtag der Woche. Wir können ja anfangen, sowas irgendwie zu streuen. Und jetzt fangen wir erstmal ein halbes Jahr ganz konsequent an mit Pinkeln für den FCK und wir gucken mal, was draus wird. Wie kommen wir jetzt eigentlich weg von diesem Thema und wie kommen wir? Ich habe wirklich keine Idee für eine Brücke zu Enis Hairi. Ist jetzt echt ein bisschen weit.
Vom Pinkeln
zu Enis
Hairi oder zum Pinkeln irgendwo hin ist ein bisschen schwierig. Ja.
Es ist nicht ganz fair, aber nichtsdestotrotz ist das so ein Thema, was wir uns heute auch auf die Agenda geschrieben haben, weil es auch kein unspannendes Thema ist, insofern als Enis Hairi verpflichtet wurde, als sogenannter technischer Direktor. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, was das genau ist und was dahinter steckt. Moritz Kreilinger vom Kicker sagt ja...
Ich das auch seit Jahren.
Moritz Kreilinger vom Kicker sagt ja, also machen wir jetzt nichts vor, er ist Sportdirektor, man hat dort irgendwie einen schönen Namen sich ausgedacht. Das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Und er lief eigentlich monatelang unter einem Radar bis zur Winterpause. Und ich glaube, so richtig aufmerksam wurde die halbe FCK-Welt auf Enis Hairi, als es darum ging, dass Terence Boyd den Verein verlassen soll und man anstatt nicht in die Abwehr zu investieren, plötzlich irgendwie gefühlt 5 Stürmer geholt hat und niemand so richtig wusste, was passiert gerade eigentlich in diesem Kader, wieso fällt das, bröckelt das so alles auseinander. Hinzu kam diese sportliche Misere gemeinsam mit Gramozis an der Seitenauslinie. Und plötzlich diskutierte die ganze Welt über Enis Hairi und seine Funktion und seine Verantwortlichkeiten, seine Entscheidung, die er trifft. Ich glaube, also man muss ihm tatsächlich zugutehalten, dass er trifft sportliche Entscheidungen definitiv nicht alleine. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren schon dieses Trialog-Ding gehört habe von, da ist Olaf Marschall, glaube ich, als Chefscout, Thomas Heng als sportlich Verantwortlicher und dann noch der Trainer. Jetzt wird sich Enis Hairi da irgendwie auch zugesellen. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er für die Entlassung von Schuss, also allein verantwortlich, hundertprozentig allein verantwortlich. Dann gibt es ja noch einen Beirat beim FCK, der das Ganze auch noch zum Teil absegnen muss. Also ich glaube, mit der Kritik wurde ganz schön über die Stränge geschlagen und ja, aktuell, also das aktuellste Ding war ja, er wurde gegen Osnabrück, gegen Hannover, ich weiß es gerade nicht mehr, auf die Tribüne gesetzt und zwar von Friedhelm Funkeln, der sich im Interview danach, als er dazu gefragt wurde, äußerst diplomatisch verhalten hat. Das fand ich witzig. Wie habt ihr das gesehen?
Ich fand's unterhaltsam, wie es dann wegmoderiert wurde, aber unterm Strich eigentlich ein krasses Statement. Weil eigentlich ist ja Hairi der Vorgesetzte von Funkel, aber Funkel ist halt Funkel und wenn der den nicht da haben will, dann geht er halt auf die Tribüne.
Ja, fand ich auch. Also es war ja fast wie so eine kleine Machtdemonstration von Funkel, so nach dem Motto, also ihr könnt mir nichts bis zum Ende der Saison. Und ja, ich finde zur Personalie, ich finde es auch, Michael, du hast es schön zusammengefasst, irgendwie, ja, lange war Enis Hairi nicht präsent für irgendwie einen normalen FCK-Fan und mit einem Mal, mit irgendwie so einer Aktion ist er auf einmal da und auch ja fast schon wie so ein kleines ja Hassbild oder irgendwie so als Gesicht des Misserfolgs irgendwie abgestempelt worden, was ja ihm bestimmt nicht zurecht wird. Klar, man kann die Transferentscheidung im Winter total kritisieren, da irgendwie nochmal in die Offensive zu investieren, obwohl ganz klar die Defensive das ja die Baustelle war. Aber auf der anderen Seite weiß keiner von uns, wie es auf dem Markt aussieht, in der zweiten Liga und wie viele gute Optionen es überhaupt gegeben hätte. Und ich finde auch, was man ihm auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass eben irgendwie eine gewisse Passivität da stattfindet, wie zum Beispiel auf Schalke, wo sich alle beschwert haben, dass eben gar keine Transfers passieren und wo man jetzt vor denselben Problemen steht wie beim FCK, nämlich dass man irgendwie zwar keine gute Abwehr hat und dass jetzt Da noch andere Geschichten mit Timo Baumgartl in die U23, aber da hat man keinen Ersatz geholt und man hat, also Enes Harry hat zumindest mit Transfers versucht, Sachen zu realisieren. Ob er sich dabei jetzt besonders geschickt angestellt hat, wenn man irgendwie Moritz Kreilinger und seinem Kicker-Artikel glauben möchte, dann wahrscheinlich eher weniger. Eine wirkliche Bilanz kann man sowieso erst ja am Ende der Saison ziehen, wenn dann auch, dann fällt auch einfach ganz klar der sportliche Erfolg rein, ob Abstieg oder Klassenerhalt. Aber ja, wir haben vorhin schon über Philipp Kalajdzic gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Transfer, der ja einfach sehr, sehr gut war und direkt weiterhilft. Sima Kala hat 3 Punkte gegen Osnabrück geholt. Also ich finde, mir wird prinzipiell ein bisschen zu negativ über die Personalie gesprochen, auch wie eben schon gesagt, also dieser Mann geht nicht morgens ins Büro und sagt, okay, heute kaufe ich den, den und den und keiner hat darauf irgendwie sonst einen Einfluss. Also ja, deswegen. Aber ich fand die Aktion sehr lustig und vor allem ja auch, wie es wegmoderiert wurde von Funkel.
Erstaunlich finde ich in dem Zusammenhang immer, dass es beim FCK manchmal, das geht so schnell wie mit so einem Fingerschnipsen, hast du plötzlich so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so eine Hassfigur, plötzlich eine einzige Person aus dem Nichts geschossen, die für alles, was scheiße und was schlecht läuft, was die Misere erklärt, plötzlich verantwortlich ist und man, diese Person muss am besten auch sofort gehen und keinen einzigen Tag weiterarbeiten. Das finde ich irgendwie, das erstaunt mich jedes Mal, was für eine Energie auch so Fans, wenn sie mies gelaut sind, auch entwickeln können.
Genauso hat sich das dann auch für mich angefühlt, in dem Moment, als dieser Artikel von Moritz Kreilinger im Kicker erschienen ist, dass es für viele irgendwie so gewirkt hat, wie so ein, ach klar, Mensch, das ist der Grund, jetzt, als wäre es die Erklärung für alles. Ja, der Heiri muss weg.
Ja, und dann steigen wir
davor
auf.
Davor ohne ihn war ja alles super. Der Heiri muss weg.
Dann steigen wir auf. Ja,
logisch.
Ganz einfach,
ne?
Ja.
Ja. Genau, wenn der nicht da wäre, dann wären wir schon längst aufgestiegen.
Ja.
Ja, ich hab mich da auch, glaube ich, selbst so ein bisschen bei ertappt, weil es, also ich halte den Artikel auch, oder beziehungsweise auch Moritz Kreilinger einfach für eine gute, seriöse Quelle. Das war jetzt auch nicht irgendwie polemisch, populistisch geschrieben aus meiner Sicht. Und von daher wird da schon auch gut was dran sein, glaube ich. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Lösung nicht so einfach. Ich glaube, Michael hat das vorhin richtig skizziert, dass er jetzt da ja nicht machen kann, komplett, was er will. Plus das, was Leo auch gesagt hat, da waren ja auch echt gute Transfers dabei. Es ist jetzt nicht nur Kalajdzic, er hat auch Ache geholt. Auch ich persönlich so finde Puchatz auch echt einen guten Transfer weiterhin. Hopp oder Top, da war noch ein paar Flops dabei. Aber unterm Strich ist das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man die reine Transferbilanz sieht.
Ja.
Abgesehen davon, dass wir halt im Abstiegsraum stecken. Ne? Aber eins noch, und das, keine Ahnung, das haben wir, glaube ich, vor der Saison auch schon gesagt. Ey, wir sind immer noch in diesem scheiß schwierigen zweiten Jahr.
Total.
Wir dürfen im zweiten Jahr auch mal im Abstiegskampf sein. Obwohl es wirklich nicht sein müsste mit dem Kader und so, wissen wir alles. Aber das kann irgendwie auch passieren und mit ein bisschen mehr Spielglück wären wir halt auch schon Zehnter.
Ich muss noch mal einen Satz loswerden zu dieser Diplomatie von Friedhelm Funkel und zu dieser Rangordnung, die ja da ja scheinbar entstanden ist. Ich muss immer wieder ein bisschen darüber schmunzeln, warum man hier diesen diplomatischen Weg geht, weil es rafft doch eh jeder, dass das eine hierarchische Geschichte ist. Also wer das Interview mit Friedhelm Funkel gesehen hat nach dem Spiel und auch, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, wir haben ja auch ein doppelteiliges Interview mit Friedhelm Funkel veröffentlicht, da hatten wir auch eine Frage zu Heiri und der hat sehr ähnlich, sehr diplomatisch geantwortet und ich frage mich so, warum sagt er nicht einfach, das läuft nicht und er ist jetzt auf der Tribüne, es weiß doch eh jeder, dass es so ist und so ein bisschen über, ich muss immer über diese rhetorischen Scharmützel schmunzeln, weil ja, warum kann man nicht einfach öffentlich sagen, läuft gerade nicht, ist doch egal, mein Gott.
Wahrscheinlich wollen sie einfach so ein bisschen Unruhe vermeiden, glaube ich. Und ich finde es auch weiterhin echt faszinierend irgendwie, also nicht faszinierend, aber erstaunlich, ich glaube, das ist das bessere Wort, dass Enes Harry ja bis heute noch kein Interview gegeben hat. Also selbst nach diesen Veröffentlichungen, dass er echt ja eigentlich mehr als ein technischer Direktor ist. Und wie gesagt, ich frage mich seit 10 Jahren, was das eigentlich ist, generell im Profifußball. Aber selbst nach diesen Veröffentlichungen hat er ja kein Interview gegeben. Er war auch in keinem Podcast, hier beim SWR oder so, war er auch noch nicht da. Wie kann also, dass man das zumindest mal auflösen sollte? Ich meine, das könnte ja auch voll helfen, der Person mal irgendwie ein Gesicht zu geben. Also, ne, dass die Fans auch mal wissen, hey, der ist ja de facto scheinbar unser Sportdirektor. Ich als Fan will doch auch wissen, ey, wer ist das eigentlich? Kann der mal irgendwie was sagen? Kann der mal seine, seine Transfers erklären, kann er erklären, warum er 3 Stürmer holt, aber keinen Verteidiger. Das will ich doch dann auch von meinem Sportdirektor wissen.
Ist ein bisschen so wie die damals so die Rollenverteilung, also zwischen ihm, zwischen ja Harry und Heng, wie damals so zwischen, ja, fast schon wie zwischen Ben Manga und Freddy Bobic, sodass man jemand hat, der öffentlich sehr präsent ist, ja. Alle Interviews gibt, rund die alles abseits dem rein sportlichen betreffen und man eigentlich jemand hat, der im Hintergrund arbeitet, aber ja, irgendwie so, das ist mir auch erst so in der Transferpause im Moment, er ist ja da und Moment, er war im Sommer auch schon da und während alle irgendwie bei den Transfers dann geschrien haben, Don Heng, Wahnsinn, was der wieder geleistet hat, wird er wohl seine Finger im Spiel gehabt haben und diese Transfers realisiert haben. Und ja, ich fände auch ein bisschen, zumindest mal, also er muss ja nicht dann alle 2 Wochen beim bei Sky am Mikrofon stehen, aber so, ja, auch mal irgendwie, ja, irgendwie ein ehrliches Interview von ihm zu ihm über seine Person fände ich auch sehr schön, einfach um so ein bisschen, ja, ein Gefühl zu bekommen.
Apropos Friedhelm Funkel, und Interview, was habt ihr eigentlich gedacht oder was würdet ihr jetzt sagen zu seiner Aussage auf die Frage, ob es eine Chance gibt, dass er über den Sommer bleibt? War ja immer ganz klar, nee, ist vertraglich geregelt bis zum Klassenerhalt. Und jetzt sagt er plötzlich, mir macht das so viel Spaß, ich kann gar nichts ausschließen.
Also, was man ja nicht leugnen kann, ist, dass der FCK unter Friedhelm Funkel deutlich erfolgreicher spielt als davor. Was, das ist vielleicht auch einfach persönliche Präferenz, aber ich halte es für keine gute Idee. Ich würde jetzt nach Jahren des Anti-Fußballs gerne mal jemanden auf dem Trainerstuhl sitzen sehen, der mit dem Ball spielen möchte, der irgendwie auch mal vielleicht der einen schönen Fußball spielen lassen möchte. Kann aber auch jetzt einfach rein persönliche Präferenz sein. Ich sehe es auch ehrlich gesagt jetzt, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn man jetzt mit Funke, dass das auch so ein Ding werden könnte wie Fronzek damals mit in die dritte Liga, ohne jetzt zu unterstellen, dass die beiden ähnliche Trainerqualitäten und besitzen, aber dass man dann irgendwie so nach 6-7 Spieltagen denkt so, oh, das war ein Fehler, das war definitiv ein Fehler, über die Sommerpause mitzugehen. Deswegen, ich glaube, Friedhelm Funkel ist unfassbar gut beraten, im Sommer mit dem Klassenerhalt und einem Pokalsieg einfach zu sagen, das war's für immer für mich auf der Trainerkarriere, auf der Trainerbühne. Ich ziehe mich zurück und sich in seinem letzten Spiel nochmal ein Denkmal zu bauen, aber ja, ich halte es persönlich, aber da ist viel Bauchgefühl dabei, für keine gute Idee.
Mir ist es tatsächlich ziemlich egal, ob wir attraktiven Fußball spielen. Ich fand das unter Schuster tatsächlich ganz toll. Ich hatte auch bei Antwerpen echt viel Spaß und keine Ahnung, bei Lautern, bei meinem Verein, da geht es mir darum, dass wir erfolgreich sind irgendwie und deswegen, ich fand auch Uni Reitsch cool, also damals als Typ sowieso, aber ich habe es auch dann gern gesehen. Aber auch, weil es ja irgendwie erfolgreich war. Also hätten wir damit irgendwie, also erfolgreich nicht im Sinne von Aufstieg, klar, aber das war schon eigentlich ganz gut unter ihm. Ohne die große Belohnung am Ende leider. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ich fände die Idee, mit Funkel auch in die neue Saison zu gehen, trotzdem nicht gut, weil es irgendwie nichts so Richtungsweisendes oder einfach nichts wirklich Zukunftsträchtiges ist. Also wie lange kann er denn dann noch machen? Macht er dann halt noch ein Jahr oder macht er noch 2, 3? Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. So, der soll gucken, dass er jetzt einmal für uns die Klasse hält und
den dann Pokal holt. Gerne
mit einem, zumindest den Pokal natürlich, klar. Hab ich den
vergessen. Wie kannst du nur, Thomas? Verdammt. Ja, also ich glaube, du warst es vorhin, Thomas, du hast den Begriff des Progressiven schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt und ich halte Thomas Heng viel zu progressiv, als dass er mit Friedhelm Funkel in die neue Saison geht. Ich kann mir vorstellen, dass Funkel vielleicht so eine Beratenrolle, wie auch immer das funktionieren kann, in welche Struktur das auch eingebettet sein mag, ich weiß es nicht, aber ich glaube auf seine...
Vielleicht als technischer Direktor?
Oh, das wäre spannend. Was ist das eigentlich? Stimmt. Kannst du mir...
Wir können uns ja noch ein paar Begriffe ausdenken. Ja. Als sportlicher Techniker oder so, irgendwie sowas, irgendwie so ein paar Sachen.
Ja. Also,
Technikvorstand.
Was für ein Vorstand?
Technikvorstand.
Ah ja, ich habe Hashtag Vorstand verstanden.
Social Media Abteilung.
Ja, also ich glaube, um meinen Gedanken zurückzuholen, ich glaube, Thomas Heng hat mit dem FCK perspektivisch was anderes vor. Das erklärt auch, also die Personalpolitik deutet auch darauf hin, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte. Diese Geschichte hatten wir ja schon mal mit Schuster in der Rückrunde. Da gab es ja durchaus irgendwie auch Verschiebungen und ich glaube, Thomas Heng, wenn er denn Geschäftsführer bleibt und es spricht nichts dagegen, er wird ja nicht mit Funkel in die neue Saison gehen. Das glaube ich nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Dito. So, und jetzt müssen wir nochmal über Düsseldorf und Saarbrücken sprechen, glaube ich.
Definitiv.
Also eigentlich nur über Saarbrücken, oder? Weil.
Ach so, stimmt. Düsseldorf ist ja quasi.
Das ist ja egal. Ist ja egal.
Ich muss ja, also ich muss eine Sache sagen zu Düsseldorf, die hat mich schon den ganzen Tag beschäftigt, weil so als Fan bin ich eigentlich ein tiefenentspannter Fan. Ich habe noch nie so richtig verstanden, warum man irgendwie so, also ich habe ein Verständnis für Rivalitäten und ja, wenn das Spiel läuft, dann finde ich es irgendwie auch völlig legitim, die Gegner niederzupfeifen, niederzusingen, was auch immer. Aber ich war schon immer so, und so bin ich auch mit dem Fußball aufgewachsen, völlig egal, wer der Gegner ist, ob jetzt Rivale, nicht Rivale, hast du nicht gesehen. Nach dem Spiel kannst du sagen, komm, wir schütteln uns die Hand, quatschen kurz über Spiel und dann geht so jeder seinen Weg. Aber bei Düsseldorf werde ich echt emotional.
Zum ersten Mal tiefer Hass bei Michael.
Tiefer Hass ist es nicht.
Ist das dein Derby, Michael?
Nee, das ist nicht mein Derby. Das ist nicht mein Derby. Das ist eigentlich eher so eine viel aktuellere Geschichte. Natürlich könnte man emotional und sauer und stinkig werden bei Mannheim und Saarbrücken und weiß ich nicht. Aber was mich bei Düsseldorf richtig nervt, ist diese Flaschenwurfgeschichte, habe ich einfach noch, ich glaube, ich habe die noch nicht verarbeitet. Und
nächsten Samstag Betze für alle.
Also, genau, pinkeln für den FCK auch noch. Und also, ich fand den Umgang von Fortuna Düsseldorf mit dem Flaschenwurf im Nachgang echt mies. Das war mir viel zu wenig. Ich würde von einem Verein, der sich so mit Fortuna für alle und wir sind irgendwie, machen hier so ein soziales Ding, wirklich mal eine andere Ansage erwarten. Jetzt ist natürlich blöd, dass ein Trottel kann nicht für 50.000 Leute stehen. Aber ich glaube, mir geht es bis heute echt gegen den Strich, dass das Spiel nicht abgebrochen wurde. Da ist irgendwie noch so, ja, und ich fand auch irgendwie in den letzten Jahren war Düsseldorf selten ein sympathischer Verein. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gefühlsding. Fand ich aber irgendwie ganz witzig, weil, wie gesagt, man könnte, ich glaube, viele andere und ihr wahrscheinlich auch, habt sowas Ähnliches, wenn ihr an Saarbrücken, Karlsruhe, Mannheim, wie auch immer denkt.
Ja, Düsseldorf ist mir tatsächlich ähnlich wie Hannover im letzten Spiel einfach, ist völlig neutral. Die machen gar nichts mit mir. Also klar, das im Hinspiel habe ich auch aufgeregt, aber ich beziehe das jetzt nicht komplett auf den ganzen Verein. Da gibt es andere Vereine, die mich strukturell auf jeden Fall mehr nerven, seien es jetzt die Derbys oder die Faschos von Hansa Rostock. Aber ja, also auch in Rostock hatten wir auch den Fall, dass unsere Spieler attackiert wurden. Irgendwie wird das gerade Mode diese Saison. Aber nee, Düsseldorf macht irgendwie nicht viel mit mir, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei Leo ist.
Ich bin da ein bisschen eher bei Michael. Also irgendwie, das hat sich auch erst so jetzt in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt, dass ich, also ne, klar, hier jetzt auch regional kann ich als Kölner jetzt auch, also als Wahlkölner jetzt schlecht sagen, dass ich Düsseldorf super finde, aber auch so mit dem Hinspiel und irgendwie so dieser ganze Club, angefangen bei diesen unfassbar hässlichen, bunten Sitzen im Stadion, die ich grauenvoll finde. Das ist irgendwie alles. Alles nervt mich sehr und dennoch gehe ich auch mit einem richtig, richtig schlechten Gefühl in das Spiel rein am Samstag. Ich will einfach mal schon mal mit meinem Tipp anfangen. Ich glaube, wir verlieren das 2-0, 3-0. Ich sehe kaum Land für den FCK tatsächlich. Zum allerersten Mal bin ich sehr pessimistisch bei der Prognose, aber ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. In meiner Welt kann das nichts werden am Samstag. Aber vielleicht seid ihr ein bisschen optimistischer. Also ich hoffe, ihr seid ein bisschen optimistischer als ich.
Nee. Eigentlich haben wir genug Grund zur Annahme, dass wir da jetzt weiter punkten. Ich meine, die letzten drei Spiele waren super. 7 Punkte, gerade die wichtigen Spiele gewonnen. Punkte in Hannover haben wir alles besprochen. Aber ich halte einfach echt viel von Düsseldorf. Ich halte viel von Daniel Tschul als Trainer. Die haben einfach eine super Truppe. Allein dieser Zolis, vor dem habe ich richtig Angst, wenn der irgendwie dann versucht, John Zimmer auszuwackeln. Das wird ekelhaft. Das ganze Mittelfeld hier, Tanaka, Engelhardt, Johansson heißt er, glaube ich, oder Johansson. Das sind so geile Kicker und die stehen völlig zurecht da oben. Und das ist so ein Spiel, da habe ich eher so einfach das Gefühl, die werden sich halt einfach durchsetzen, weil die besser sind. So.
Ich befürchte dasselbe. Ich habe gerade mal auf die Rückrundenstatistik geschaut. Die sind mit einer Heimniederlage gegen St. Pauli gestartet und haben dann eigentlich und haben dann ein paar Tage später nochmal gegen St. Pauli im Pokal gespielt, ne, spät gewonnen und so weiter. Und jetzt zuletzt auch einfach sehr, sehr seriös, sehr solide gepunktet. Und ihr habt schon alles gesagt, die stehen nicht umsonst dort oben und kämpfen gerade ernsthaft um den möglichen Aufstieg. Boah, ich würde sagen, wenn du da irgendwie, warum auch immer, völlig egal, ob verdient oder nicht verdient, dir ein 1:1 ergaunerst, dann würde ich sagen, geiler Punkt, nehme ich gerne mit. Und dann volle Konzentration auf Saarbrücken. Es ist ja wir haben ja schon festgestellt, das ist ja quasi nur die kurze Autobahnausfahrt zum Autohof Düsseldorf und dann geht es eigentlich nach Saarbrücken.
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, was die Einschätzung zu Düsseldorf angeht, aber ein Punkt haben wir, glaube ich, noch nicht genannt und ich glaube, das schwingt vielleicht bei uns allen drei auch schon so mit. Ich habe halt das Gefühl, dass wir ohne Ache, und der wird ja sehr, sehr wahrscheinlich fehlen, sind wir einfach so super zahnlos offensiv. Also wir haben tatsächlich auch echt viele Tore geschossen, die jetzt nicht er gemacht hat. Ich glaube, was hat er, 14, 15 Tore oder so?
14 ist irgendwas dann, ja.
Dann sind es immer noch 28, die nicht er gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, ich glaube, bezeichnen wir damals dieses Pokalspiel gegen Nürnberg, als er reinkam. Und wir hatten ein komplett anderes Fußballspiel und so fühlt es sich für mich immer noch an. Und ich weiß, ich habe vorhin Hanslik sehr gelobt und ich halte auch sehr viel von ihm, aber er hat natürlich nicht die Qualität von einem Ache. Stojiljkovic hat das auch leider noch gar nicht gezeigt. Und viel mehr Optionen haben wir gerade auch gar nicht mehr, oder vergesse ich irgendwen? Dixon Abiyama ist ja auf einmal ein Flügelflitzer geworden, auch wenn ich nicht sehe, wieso. Aber ne, ihr seht meinen Punkt, also ich verstehe nicht so ganz oder weiß nicht so ganz, wie wir da offensichtlich das irgendwie kompensieren wollen. Und auf eine stabile Defensive konnten wir uns leider noch nie verlassen in dieser Saison.
Man kann ein schlechtes Gefühl übrigens auch mit Zahlen unterfüttern, die, jetzt muss ich dazu sagen, nicht ganz fair sind, weil 20 Spiele auf der einen Seite mit 6 Spielen auf der anderen Seite zu vergleichen, das zieht einfach nicht. Und nichtsdestotrotz ist das nicht ganz unspannend, weil in den 6 Spielen, in denen Aachen nicht auf dem Feld stand, hat der FCK 1 Punkt geholt. Das heißt 0,2 Punkte pro Spiel geholt, hat eine 0% Siegquote. Das sagt eigentlich auch schon alles. Und mit Aache gibt es eine 40% Siegquote und durchschnittlich 1,4 Punkte pro Spiel und auch fast doppelt so viele Tore wie mit oder dann dementsprechend ohne Aache. Also wie gesagt, nicht ganz fair dieser Vergleich, aber er zeigt zumindest eine Tendenz auf. Und du hast es schon gesagt, Thomas, also Nürnberg war einfach das Beispiel schlechthin. Wenn der auf den Platz kommt, verändert sich die Körpersprache der gesamten Mannschaft und darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Weil die Lösung, die es bisher gab nach den Auswechslungen von Aache, waren meines Erachtens nach nicht gut.
Ja, hoffen wir, dass Ragnar Aache dann wenigstens zu Saarbrücken fit ist, auch wenn das ja auch, ja, wie bereits angesprochen, nicht nur mehr als fraglich, sondern ja, wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist. Wie nochmal, also jetzt um einfach so ein, wir haben eigentlich alles dazu gesagt zu dem Spiel, einfach nur ein, muss ich, einfach nur vom Gefühl heraus, muss ich nächste Woche schon Ticket, also ein ICE-Fahrt nach Berlin buchen, ja oder nein, Thomas?
Absolut, ja, auf jeden Fall. Ich verstehe die Frage gar nicht.
Ich verstehe auch nicht, also muss man gar nicht in den Raum werfen. So. Das ist offensichtlich. Ja, ich habe wirklich, also klar ist vielleicht bei manchen auch irgendwie Zweckoptimismus, aber ich glaube wirklich, dass wir da weiterkommen. Ich habe ein super Gefühl. Ein
bisschen Angst.
Das jetzt nochmal umgedreht, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, in dem auch Saarbrücken so ein bisschen vielleicht mal was zu verlieren hat. Weil auf einmal ist es ja nur der FCK, die irgendwie 15. in der zweiten Liga sind. Nachdem du da irgendwie Gladbach, Frankfurt, Karlsruhe und Bayern rausgehauen hast, ja, dann wirst du ja wohl Lautern jetzt ein Derby auch noch schaffen. Ja, komm. Also die werden auch schon enttäuscht, wenn die uns jetzt nicht schlagen.
Ja.
Und das ist eine andere Grundvoraussetzung, glaube ich, für die Partie. Von daher.
Und Saarbrücken hat nicht den Spider-Man.
Tja, Kenny Prinz Redondo. So nämlich. Mindestens 3 Scorer. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Also ich werde, glaube ich, sehr, sehr nervös sein am Dienstag. Seit langem mal wieder vor einem Spiel. Aber ich gehe mit großer Zuversicht auch rein, weil der FCK kann Pokal, der FCK kann große Spiele. Diese Mannschaft kann große Spiele. Das hat sie oft genug bewiesen, auch in dieser Saison schon im Pokal. Und ja, du hast eigentlich alles schon gesagt, Thomas. Saarbrücken hat was zu verlieren. Wir haben Kenny Prinz Redondo. Was soll eigentlich schief gehen?
Ja, wer soll uns eigentlich noch aufhalten jetzt?
Genau. Habt ihr eigentlich Tickets bekommen, oder?
Nee, keine Chance.
Nee, ne? Es war unmöglich, glaube ich. Ne? Das war echt brutal.
Ja, nicht also über den allen, Fanclub, nicht als Mitglied. Keine Chance. Ja, ich will gar nicht allen, wissen.
Die es irgendwie auch probiert haben an dem Tag, Ja. Die allermeisten hatten irgendwie mehr als eine Stunde Wartezeit, als sie dieses Ticket sozusagen gezogen haben für die Warteschlange. Und kurze Story dazu, bei mir stand dann da, in 6 Minuten darf ich den Shop betreten. Und ich war so, oh mein Gott, Alter, das könnte wirklich hinhauen. Und dachte wirklich, das haut hin, hatte schon die Kreditkarte, alles da liegen, damit ich sofort das durchjagen kann. Und dann war aber so, ich glaube, es war dann ja 9.05 Uhr. Und dann stand da weniger als eine Minute. Ich war komplett ready und dann stand da schon, Spiel des Restes ausverkauft. Also wirklich unter 5 Minuten war das Ding komplett leer. Und dann konnte ich dann doch noch reinklicken und habe dann diesen Stadionplan gesehen. Und das hat so wehgetan, weil ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie klappt. Weil war ja logisch, ne? Da wollten irgendwie 30.000 wahrscheinlich hin und es gab wahrscheinlich noch 300 Tickets im freien Verkauf.
Ja.
Aber so knapp dran vorbeigeschrammt zu sein, das hat echt nochmal ein bisschen wehgetan.
Schade. Das ist mies, auf jeden Fall.
Aber dafür Public Viewing und da habe ich irgendwie auch Bock drauf.
Auch mit, soweit ich gehört habe, locker 15.000 Leuten. Also nicht schlecht. Die Quoten beim FCK finde ich dahingehend immer ziemlich irre. Also von 500 Leuten beim Training oder ich glaube bei Funkel Trainingsauftakt waren es sogar 4-stellige Zahlen. Und 15.000 zum Public Viewing, das muss er erstmal nachmachen, ne?
Ja, ich war damals gegen Dresden.
Ich glaube auch, dass die Stadt
beim Public Viewing und das war schon echt sehr, sehr cool. Also das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, wie wenn man in Saarbrücken ist, aber das war schon von der Emotionalität, hat dem nichts irgendwie nachgestanden von einem normalen Stadionbesuch. Also kannst du dich auf was freuen.
Ja, also ich glaube auch, dass die Stadt danach so komplett im Ausnahmezustand sein wird, wenn wir das wirklich schaffen.
Ja.
Und davon gehen wir ja alle aus.
Ja, dann lass uns mal tippen. Jetzt mal ganz konkret. Düsseldorf und Saarbrücken. Thomas.
Gegen Düsseldorf verlieren wir mit 1-3, aber Stojkovic macht sein erstes Tor für den Betze, dann wird er völlig überzogen vor der West jubeln, obwohl es nur 1-3 steht.
Er hat aber schon getroffen gegen Schalke.
Und, stimmt, hat er schon. Ah, kacke.
Und auch schon der West. Oh. Und auch
peinlich, deswegen habe ich das bitte.
Und auch mit sehr bösem Blick.
Genau, deswegen habe ich diesen Double ja auch so vor Augen. Ja, was ein Quatsch. Ja, Wahnsinn. Ja, nur Kompetenz hier im Podcast. Und im Saarbrücken gewinnen wir dann souverän 2-0. Die Derby-Helden aus Liga 3 schlagen wieder zu. Kenny Prince Redondo und der von mir hochgelobte Daniel Hans liegt, knipst auch. Berlin! Berlin!
Wir fahren nach Berlin!
Michael.
Jetzt haben wir zumindest teilgesungen.
Ja, aber es doch noch untergekriegt. Siehst du es auch so positiv? Michael.
Ja, ich bin da bei Thomas. Komm, ich gehe da jetzt mit. Ich hatte eigentlich ich hatte eigentlich auf ein 1-1 spekuliert, aber es ist wirklich so, alle Argumente sprechen für Düsseldorf. Deswegen verlieren wir 0-2. Ich glaube, das wird sich irgendwie noch im Rahmen halten. Friedhelm Funkeln ist glaube ich, einfach auch insgesamt gerade hat einen guten Lauf mit der Mannschaft. Da werden wir jetzt trotz dessen, dass die im Aufstiegskampf sind, nicht irgendwie plötzlich 4-5-0 untergehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ein zweites KSC-Ergebnis wird es definitiv nicht geben. Und dann kommt Saarbrücken. Und ich glaube, es wird ein knappes Ding. Deswegen würde ich sagen, wir gewinnen 3-2. Saarbrücken sehe ich nicht als gänzlich chancenlos an. Aber am Ende ziehen wir das Ding durch und fahren nach Berlin. Leo.
Sehr schön. Ich denke, der FCK am Samstag verliert 3-0. Das ist aber nötig, um die Sinne zu schärfen, um dann zwei Tage nach Ostern gegen Saarbrücken fulminant aufzuerstehen. Mit einem 3-1. Kenny Prince Redondo knipst doppelt. Und dann, ich mache das jetzt so lange, bis er auch trifft. Dixon Abiyama schiebt noch das 3-0 dann hinterher. Am Ende kriegt der FCK in der 90+8 noch einen Elfmeter, beziehungsweise Saarbrücken bekommt einen Elfmeter, erhöht auf 3-1, damit auch dieses Spiel mal wieder kein 0-Spiel wird. Aber am Ende scheißegal, der FCK fährt nach Berlin und wir alle mit.
Geil. Ja, jetzt haben wir hier seit Beginn von 90+6, glaube ich, läuft mit Abstand die allerlängste Aufnahme, die wir jeweils gemacht haben. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Ich glaube, für heute reicht's. Ja, also.
Glaube ich auch.
Thomas ist noch heiß, sehe ich.
Ja, weil am Dienstag Pokal ist, ey. Das ist ja schon bald. Wie soll ich denn da noch schlafen, ey?
Schon im Derby-Modus.
Ja. Schlaflos in Leipzig.
Ja, das haben wir gefühlt noch gar nicht, wirklich, ne? Das müssen wir noch mal kurz besprechen. Das haben wir ja gefühlt noch viel zu wenig betont, dass das ja auch ein Derby ist. Das ist ja jetzt nicht nur Pokalhalbfinale, sondern das ist auch hier Saarpfalz-Derby und ja, scheiß Saarbrücken, Alter.
So, haben wir das auch noch unterbekommen.
Ah, schön. Thomas, das war Thomas ein fulminantes Schlusswort, würde ich sagen.
Thomas ist Balkon Ultra 2.0 und steht jeden Morgen einmal so auf seinem Balkon und so einmal scheißer Brücken. Ich glaube, wir müssen das hier so langsam einem Ende hinfügen, sonst wird es immer alberner.
Ich glaube auch. Also.
An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr denn noch dran seid. Ich hätte es auch echt verstanden, wenn ihr zwischendurch mal abgeschaltet habt, gerade gegen Ende. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Macht's gut, bis bald.